Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mein Name ist Svenja Kretschmer und ich begrüße Sie zum Büchermarkt für junge Leserinnen und Leser. Heute sprechen wir über Sportlegenden und die Olympischen Spiele, über ein neues Bilderbuch zu einem Text von Erich Kästner und über Bücher mit besonderen Kindern. Zum Schluss noch einen Glückwunsch zu einem 100. Geburtstag. Volker Mehnert ist Journalist, Buchautor und Reiseschriftsteller. In seinen Sachbüchern für Kinder beschäftigt er sich mit Themen rund um den Globus. Mal geht es um die größten Flüsse oder um Grotten und Höhlen. Mal porträtiert er historische Persönlichkeiten wie Alexander von Humboldt oder Ferdinand Magellan. Jetzt ist Volker Mehnerts neues Buch erschienen, Der Traum vom Gold. Ein Buch über Sportlerinnen und Sportler. Das passt hervorragend in die heutige Sendung, denn gestern wurden in Paris die Olympischen Spiele eröffnet. Volker Mehnert stellt in dem großformatigen, stark bebilderten Sachbuch Legenden des Sports vor. Vom ersten Langstreckenläufer der Antike über die Boxlegende Muhammad Ali bis hin zu Gertrude Ederle, die 1926 als erste Frau den Ärmelkanal durchschwamm und 2 Stunden schneller war als der schnellste Mann. Die Erfolge und Niederlagen erzählt Volker Mehnert im gesellschaftlichen oder politischen Zusammenhang der jeweiligen Karrieren. Diskriminierung, Flucht, Krieg, Attentate, aber auch Erwartungsdruck und psychische Überlastung. Manche Geschichten sind erschütternd, andere ungewöhnlich, alle sind berührend. Ich habe mit Volker Mehnert gesprochen und ihn gefragt, nach den Naturbüchern und den Porträts historischer Personen jetzt Sportlerinnen und Sportler, was reizte sie am Sport?
Ja, ich habe in jungen Jahren auch Sport studiert. Und der Sport hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet, obwohl ich niemals drüber geschrieben habe. Ich war also nie Sportreporter oder so. Aber Sport war immer Teil meines Lebens und ich habe auch selber viel Sport gemacht. Ich habe eigentlich, wenn man so will, fast alle Sportarten auch mal selber probiert. War aber nie irgendwie richtig gut. Also, dass es irgendwie Richtung Olympia gegangen wäre, das ist nie passiert.
Sie setzen jeweils einen Sportler, eine Sportlerin in die Titel jedes Kapitels. Dann gibt es einen zweiten Namen und einen Untertitel. Zum Beispiel Dirk Nowitzki, ein Deutscher, erobert Amerika. Bert Trautmann, Versöhnung auf dem Fußballplatz. Wer ist denn hier mit wem kombiniert?
Ja, wir haben eigentlich immer versucht, eine Hauptperson, die vielleicht auch ein bisschen berühmter ist, in den Mittelpunkt zu stellen und deren speziellen Charakter oder deren spezielle Erlebnisse zu schildern und dann eine Persönlichkeit daneben zu stellen, die vielleicht nicht so bekannt ist, die aber vielleicht ein ähnliches Schicksal oder auch von mir aus ein gegenteiliges Schicksal hatte oder eben auch gar keinen Erfolg. Also, dass man so ein kleines Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Sportlern oder Sportlerinnen aufgebaut hat. Hatte auch ein bisschen Grund, dass wir ja 20 Sportler auswählen mussten und es war uns dann irgendwie einfach zu wenig. Und dann haben wir gesagt, okay, dann setzen wir noch eine zweite Persönlichkeit sozusagen als Ergänzung dazu. Und ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert.
Die diesjährigen Olympischen Spiele in Paris werden ja die ersten Sommerspiele sein, an denen genauso viele Frauen wie Männer teilnehmen. Auch in Ihrem Buch sind die Geschlechter ausgeglichen. Haben Sie da bewusst darauf geachtet?
Das ist nun genau 50-50, war es vielleicht ein bisschen Zufall. Aber wir wollten es schon sehr ausgeglichen halten. Ich wollte aber auch eben nicht nur Persönlichkeiten, Sportler und Sportlerinnen aus den bekannten Sportländern, sondern das auch ein bisschen über die Welt verteilen, sodass wir auch ein bisschen was in Afrika haben und ein bisschen was in Asien. Klar, die großen Ereignisse fanden in Europa und in den USA statt, aber wir haben versucht, das auch ein bisschen auszugleichen auch.
Auch was die Sportarten angeht.
Genau, die Sportarten waren auch so eine Sache. Es soll auch ein bisschen Wintersport und Sommersport ein bisschen ausgeglichen sein. Das war schon ein Hin und Her ein bisschen, aber ja, hat sich dann so zum Schluss ergeben. Zu Anfang sah die Liste schon ziemlich anders aus, muss ich sagen.
Und sogar ein Pferd hat es reingeschafft in die Auswahl.
Ja, das war dann irgendwie so ein kleiner Clou, will ich sagen. Dieses Haller-Pferd, das 1956 da die Goldmedaille gewonnen hat, haben wir mal gesagt, der Mensch ist auch nicht immer das Wichtigste beim Sport, sondern vielleicht auch manchmal das Material und manchmal eben auch die Tiere.
Diskriminierung, Anfeindungen, Rassismus und auch das Attentat von München kommen in Ihrem Buch vor. Ihr Schreibstil bleibt dabei sachlich und dennoch nahbar. Wie sind Sie denn sprachlich herangegangen?
Ich komme ja eigentlich nicht aus der Kinderbuchecke und habe mein Leben lang eigentlich hauptsächlich für Erwachsene geschrieben. Und ich habe das auch ein bisschen hier versucht beizubehalten, dass man die Kinder und Jugendlichen auch sprachlich relativ ernst nimmt. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen anspruchsvoll, aber im Hinterkopf habe ich eigentlich bei meinen Büchern auch immer, dass Eltern das mit ihren Kindern zusammenlesen, sodass es also auch mit Erklärungen möglich ist. Und so können wir vielleicht doch auch, sagen wir, inhaltlich und sprachlich ein gewisses Niveau halten, was heutzutage vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn man bedenkt, wie so Sprache hin und wieder doch auch ein bisschen verkümmert.
Sie schreiben in Ihrem Autorentext, dass Sie eine besondere Sympathie für den französischen Radrennfahrer Raymond Poulidor verspüren, den sogenannten ewigen Zweiten. Und der Untertitel des Buches lautet »Sportlegenden zwischen Hoffnung, Sieg und Niederlage«. Warum war es Ihnen wichtig, auch über Misserfolge zu schreiben?
Naja, Misserfolge sind natürlich elementarer Teil des Sports. Eigentlich gibt es ja mehr Verlierer als Gewinner bei irgendwelchen Wettkämpfen. Deswegen gehören die auch rein. Ich fand halt bestimmte Verlierer besonders erwähnenswert, weil eben besonders tragisch bei Raymond Poulidor, der immer Zweiter geworden ist und immer kurz davor war, zu gewinnen. Eigentlich sind es eher die wahren Helden und ist auch so, dass er, glaube ich, in Frankreich viel beliebter ist als all die Tour de France-Sieger, die 5-mal hintereinander gewonnen haben.
Die Illustration hat Paulina Eichhorn angefertigt. In einer Mischung aus Fotorealismus und Pop-Art fangen ihre Bilder die besonderen Augenblicke der SportlerInnen ein. Haben Sie sich über Bildinhalte ausgetauscht?
Eigentlich ganz wenig. Also ich habe den Text geschrieben und Paulina hat im Grunde genommen ganz selbstständig von sich aus ihre Illustrationen dazu gemacht und sie dann mehr oder weniger dem Verlag und mir vorgelegt. Und ich habe überhaupt nichts auszusetzen gehabt. Ich finde die so wunderbar, so dynamisch, so spannend. Die passen eigentlich genau zu dem Text. Und das ist für mich eigentlich auch das Wichtige bei diesen Büchern, die auch ja stark von der Illustration leben, dass die Illustration mit dem Text einhergeht, dass man das, was man liest, im Grunde auch sieht. Und das ist, glaube ich, bei diesem Sportthema gar nicht so einfach, dieses Drama, die Dynamik einzufangen. Aber das kann sie.
Was ist denn für Sie das Besondere dieses Jahr an den Olympischen Spielen in Paris?
Ich glaube, dass sie endlich mal wieder bei uns vor der Haustür stattfinden. Sie sind ja auch, sagen wir mal, eine Wiederauflage von Olympischen Spielen früher. Vor allem die Olympiade 1900, die in Paris stattfand, die habe ich ja auch ein bisschen in dem Prolog erwähnt und berücksichtigt. Also ich denke, das ist vielleicht für uns ganz wichtig, dass wir wieder mal nicht ganz weit in die Ferne gucken müssen, sondern die Olympischen Spiele vor der Haustür.
Vielen Dank an Volker Mehnert für das Gespräch. Das Buch »Der Traum vom Gold – Sportlegenden zwischen Hoffnung, Sieg und Niederlage« ist im Gerstenberg Verlag erschienen. Mit Bildern von Paulina Eichhorn. Empfohlen ab 10 Jahren. Wer sich noch intensiver mit der Geschichte der Olympischen Spiele beschäftigen möchte, dem lege ich »Olympia – Bewegende Momente, besondere Geschichten« ans Herz. Das großformatige Sachbilderbuch ab 8 Jahren zeigt auf jeweils einer Doppelseite alle Olympischen Sommerspiele seit 1896. Die ukrainischen Autorinnen Irina Taranjenko und Maria Worobjowa haben sportliche, gesellschaftspolitische und ungewöhnliche Fakten zusammengetragen. Die grafischen Illustrationen von Marta Leschak und Anna Plotka sind in einem Studio in Kiew entstanden. Allen Widrigkeiten im Land zum Trotz ist ein beeindruckendes Buch entstanden. Es gewährt einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Olympischen Sommerspiele. Das Buch ist im Moritz Verlag erschienen. Annegret Becker hat es aus dem Ukrainischen übersetzt. Vor 50 Jahren ist der Schriftsteller, Drehbuchautor, Kabarettist und Publizist Erich Kästner gestorben. Das doppelte Lottchen, Pünktchen und Anton und Das fliegende Klassenzimmer sind nur 3 seiner zahlreichen Bücher für Kinder. 1948 wurde ein weniger bekanntes Werk für Erwachsene veröffentlicht. Der tägliche Kram ist eine Sammlung unterschiedlicher literarischer Arbeiten aus den Jahren 1945 bis 1948. Die Wuppertaler Künstlerin und Kinderbuchillustratorin Ulrike Möltgen hat hieraus bereits das Märchen vom Glück zu einem eigenständigen Bilderbuch gemacht. Nun erscheint das Märchen von der Vernunft, ebenfalls mit Bildern von Ulrike Möltgen. Thomas Linden stellt es vor.
Er lächelt uns freundlich an, der kleine Herr. Er trägt eine kecke Fliege und ein Mäntelchen mit schwarz-weißem Rautenmuster, wie es Clowns gerne anziehen. In seiner Armbeuge hält er lässig eine Waage, die eben noch Justitia entwendet worden sein könnte. Dieser Mann ist Erich Kästner. Ulrike Möltgen hat ihn zum Protagonisten seiner eigenen Erzählung gemacht, deren Titel, das Märchen von der Vernunft, ebenso paradox klingt, wie die Gestalt aussieht, in die Ulrike Möltgen ihn verwandelt hat. Der Text entstammt Kästners Band »Der tägliche Kram«, der 1948, 3 Jahre nach Ende des Krieges, entstanden ist. Auf dem Cover der nun erschienenen Bilderbuchausgabe des Märchens schwirren Bomberflugzeuge wie lästige Mücken um seinen Kopf herum. Wir erfahren auch, was in diesem Kopf vorgeht.
Es war einmal ein netter alter Herr, der hatte die Unart, sich ab und zu vernünftige Dinge auszudenken. Das heißt, zur Unart wurde seine Gewohnheit eigentlich erst dadurch, dass er das, was er sich jeweils ausgedacht hatte, nicht für sich behielt, sondern den Fachleuten vorzutragen pflegte.
Tatsächlich war Erich Kästner die Marotte dieses netten alten Herrn nicht fremd, hat er selbst doch das Zeitgeschehen seiner Epoche kritisch kommentiert. Seine Rolle während der 12 Jahre tausendjähriges Reich klammern wir jetzt einmal aus. Von der Vernunft hatte er eigene Vorstellungen, wie uns sein Erzähler verrät.
Denn die Vernunft, das weiß jeder, vereinfacht das Schwierige in einer Weise, die den Männern vom Fach nicht geheuer und somit ungeheuerlich erscheinen muss.
Vernunft und Moral fallen hier in eins, wenn der nette Herr den Mächtigen dieser Welt vorschlägt:
Jede Familie in jedem ihrer Länder erhält eine kleine hübsche Villa mit 6 Zimmern, einem Garten und einer Garage sowie ein Auto zum Geschenk. Und da hintendrein der gedachte Betrag noch immer nicht aufgebraucht sein wird, können Sie eine neue Schule und ein modernes Krankenhaus bauen lassen.
Finanziert werden soll das Ganze über die Militärausgaben. Wenn es allen Menschen gut geht, braucht niemand mehr Krieg zu führen. In der Tat kein Hirngespinst, denn tatsächlich belegte 1946 eine amerikanische Statistik, dass der Krieg genauso viel gekostet hatte, wie man für diese gesellschaftlichen Wohltaten benötigt hätte. Auch wenn dem Märchen von der Vernunft eine besondere Bedeutung angesichts der damaligen Debatte zur Wiederbewaffnung zukam, behält der Text im Kern seine Aktualität, schon allein deshalb, weil er mutig das scheinbar Undenkbare formuliert. Der kreative Prozess des Denkens ist es, der die Illustratorin Ulrike Möltgen interessiert. Sie zeigt uns das, wofür es keine Worte gibt, etwa den inneren Dialog, den der nette Herr beim Nachdenken mit sich selbst führt. Dazu schließt er in einem Sessel die Augen, horcht in sich hinein und schon geht ihm in Gestalt einer riesigen Glühbirne ein Licht auf. Wir sehen auch, wie die vielen Rädchen der Vernunft ineinander greifen. Um das zu veranschaulichen, spielt Ulrike Möltgen zum Beispiel mit dem Buchstaben V, bei dem die beiden Schenkel in Gestalt eines Zirkels geöffnet sind. In diesem Trichter finden sich zahlreiche metallene Räder. Der kleine Herr klettert auf eine Leiter und begießt sie von oben, auf das die Vernunft sprieße und gedeihe wie eine Topfpflanze. Ulrike Möltgen gelingen viele solch poetische Bildideen, weil sie den ironischen Grundton von Kästner aufnimmt. Das Paradox in seiner heilsamen Absurdität wird zum Gestaltungsprinzip dieser Collagen. Dass Möltgen eine Schülerin des legendären Illustrators Wolf Erlbruch ist, verhehlen ihre Illustrationen nicht. Genau wie er nutzt sie Fotografie, Malerei, Konstruktionspläne und Gebrauchsgrafik. Dabei schichtet sie das Bild, arbeitet filigran an Details und verdichtet so den Bedeutungsgehalt der Collagen. Die Farbigkeit nimmt sie selbstbewusst zurück, setzt dezent auf das Beige vergilbenden Papiers und das Grau von Stahlträgern und Bleistiften. Trotz des eher kleinen Buchformats bietet sie einen visuell wuchtigen Auftritt. Ihre vollformatigen Illustrationen öffnen den Raum für eigene Assoziationen, die den Blick auf Kästners Prosa-Miniatur erweitern. Auf einer Doppelseite wird der Herr gefragt, wie viel sein Vorschlag Wohlstand gegen Krieg denn kosten würde.
$1 Billion, antwortete der nette alte Herr ruhig. 1 Milliarde hat 1000 Millionen und 1 Billion hat 1000 Milliarden. Es handelt sich um eine 1 mit 12 Nullen. Dann rauchte er wieder an seiner kleinen Zigarre herum.
Dazu sehen wir eine Hand mit Zigarre und kleine Rauchwölkchen, die als Ringe die Nullen aneinanderreihen. Die Weltenlenker sind als ewige Repräsentanten der Macht historischen Gestalten entlehnt, wie etwa Thomas Jefferson oder Winston Churchill. Ulrike Möltgen setzt sie auf Berge von Geldscheinen und auf Revolvermündungen. Wirtschaftlicher Einfluss gesellt sich zu militärischer Gewalt. Hier muss der Moralist scheitern. Geht er doch davon aus, dass den Regierenden das Wohlergehen der Menschen ein Anliegen sei. Dass es in Wahrheit um Macht geht, hat seine Vernunft nicht auf der Rechnung. So sehen wir ihn letztlich ratlos am Ende der Treppe stehen, die zur Bühne der Welt führt. Es ist schon ein Kunstwerk eigener Art, das uns Ulrike Möltgen mit dieser Parabel vom Weltfrieden schenkt, in der sie Kästners freche Logik treffend mit seiner belehrenden Ironie zu verschmelzen weiß. Dass es ihr gelingt, verdankt sich der Kühnheit, mit der sie sich alle denkbaren künstlerischen Freiheiten nimmt und genau auf den Punkt hin illustriert.
Das sagt Thomas Linden über »Das Märchen von der Vernunft«. Der Text stammt von Erich Kästner, die Illustrationen von Ulrike Möltgen. Erschienen im Atrium Verlag ab 10 Jahren. Kinder mit Besonderheiten haben es nicht leicht. Häufig sind sie unruhiger, manchmal ängstlicher als andere Kinder. Oft wird ihr Verhalten nicht verstanden. 2 neue Kinderbücher erzählen mit Witz und Leichtigkeit von Kindern oder anthropomorphisierten Tieren, die mit ihrem Anderssein akzeptiert werden, ohne die damit einhergehenden Schwierigkeiten zu beschönigen. Maria Riederer.
Inquieta, die Unruhige, so lautet der Originaltitel eines Bilderbuches von Dolores Battaglia und Cynthia Alonso, das in Spanien schon 2020 erschienen ist und nun auch den Weg nach Deutschland gefunden hat. Hier heißt es Wirbelwind und der Buchdeckel strahlt einen geradezu an mit dem lächelnden Gesicht eines Mädchens, umrahmt von unbändigen, in allen Rottönen schillernden Haaren. Schlägt man das Buch auf? Wieder Haare, aber streng und glatt in die Länge gezogen. Bevor also der Text die Erzählung übernimmt, lassen die Bilder schon erahnen, wie schmerzhaft in dieser Geschichte ein Lockenkopf glatt gezogen werden soll.
Ich muss mich immerzu bewegen. Ich versuche, ruhig sitzen zu bleiben, aber in mir kribbelt es irgendwie. Es beginnt in den Füßen. Doch schon bald kann mein ganzer Körper nicht mehr stillhalten. Immer wieder schicken sie mich zur Direktorin und rufen meine Mama an. Und reden und reden und reden.
Die Schulwelt des Mädchens besteht aus den üblichen Rastern von Stuhlreihen mit dem Lineal gezogenen Linien und sauber geschriebenen Buchstaben. Der Standpauke der Direktorin kann sie nicht folgen, weil sie eine Kleinigkeit ablenkt.
Anscheinend habe ich ein Problem. Oder Sie haben ein Problem. Ich weiß es nicht. Ziemlich nervig. Mama ist gereizt. Ist es denn so schwer, normal zu sein?
Ziemlich nervig, so beschreibt das Kind die Situation. Die Mutter wiederum wünscht sich ein normales Kind. Ihre strenge Hand zieht erbarmungslos einen Kamm durch das störrische Haar ihrer Tochter. Vergeblich versucht sie, das Temperament des Mädchens zu bändigen.
Dieses Jahr kann mich meine Mutter nach der Schule nicht abholen. Also gehe ich mit Tante Anni nach Hause.
Tante Anni, auch sie hat einen Wuschelkopf, ist die Rettung für das Kind, denn sie hat ein Motto. Man kann Dinge auf unterschiedliche Art und Weise tun, sagt sie, auf ganz unterschiedliche. Sie begleitet das Mädchen in allem, beim Herumspringen, beim Entdecken neuer Wege, beim holprigen Versuch, sich in einer Ballettschule auszuprobieren. Und auch die Zeichnerin Cynthia Alonso begleitet das Kind durch eine Welt aus Zwängen und Erwartungen, aber auch durch alle Schönheiten und unendlichen Möglichkeiten. Und immer wieder lässt sie die Haare miterzählen von dem sprudelnden Temperament des Mädchens. Ein Meisterwerk, vor allem für die Augen. Gleich 5 besondere Persönlichkeiten lässt die Autorin Leslie Niemöller in ihrem Debüt Die Gurkentruppe auftreten. Leslie Niemöller ist Fotografin, Mutter von 5 Kindern und hat mehrere Jahre als Pädagogin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis gearbeitet.
Da habe ich 5 Jahre gearbeitet mit Kindern im Schulalter und da habe ich gesehen, welche Probleme die Kinder haben und da kam mir die Idee zu dem Buch.
Hans war ein Schwein und wohnte in einem hübschen Häuschen, das mitten im Wald stand. Er wohnte dort allein und manchmal war er ein bisschen einsam. Er war halt nur einer. Hans konnte nicht lesen, einen Fernseher besaß er nicht. Würfelspielen mit sich selbst war langweilig, denn da wusste man immer vorher, wer gewinnt.
Hans verlässt seinen einsamen Garten und findet prompt einen potenziellen Freund. Ben, der Bär, ist sehr, sehr schüchtern und ängstlich, aber er zieht in Hans' gerade noch leeres Haus mit ein. Nach ihm kommen noch mehr. Toto, der zwanghaft ordentliche Hase, der im Haushalt einen Fransenkamm für den Teppich vermisst. Nick, der hyperaktive Biber. Und Tayo, das Zebra, das nicht nur Heimweh hat, sondern überhaupt ein eher trauriges Tier ist.
Tayo lag manchmal stundenlang traurig im Bett und starrte an die Decke. Um ihn hochzukriegen, zogen zwei von vorne und einer schob von hinten. »Mach dich nicht so sackschwer! Warum stehst du nicht einfach auf?« wollten sie wissen. »Weil ich keinen Antrieb habe.« »Was ist das, kein Antrieb?« fragten sie. »Sowas wie ein kaputter Motor?« »Das ist, als ob dein Hintern ein Magnet ist und der andere Magnet ist unter der Matratze«, erklärte Tayo.
Ich finde, dass die sehr authentisch miteinander umgehen, wobei schon die Freundschaft und Zuneigung wichtig ist, damit man ertragen kann, dass der andere anders ist und einen eben nervt mit Rumhibbeln und Zappeln und Putzfimmel und so. Und wo man ja offen mit umgeht und authentisch darauf reagieren darf, ohne dass der Platz, den man hat in einer Gruppe, einem dadurch verloren geht.
Abends beim Spielen merkten sie, dass Nick sehr schlecht sitzen bleiben konnte. Er vergaß, wann er an der Reihe war und redete andauernd. Beim Würfeln fielen ihm oft die Würfel unter den Tisch. »Was ist denn los mit dir?«, fragte Tayo. »Nix ist los«, sagte Nick. »Ich kann mich nur leider nicht sehr gut konzentrieren und bin ein bisschen zappelig.« »Ach so«, sagte Tayo.
»Ach so«, in dieser kindlich lapidaren Antwort steckt die Akzeptanz des Gegenübers mitsamt seiner Besonderheit. Die Erzählung benennt alle Eigenarten der Tiere und verschweigt auch nicht ihr Konfliktpotenzial, schonungslos und liebevoll. Liliane Oser illustriert die Geschichte mit Schwung und witzigen Details. Die Tiere lernen, die angeblichen Schwächen jedes Einzelnen für ihre Gemeinschaft zu nutzen. Autorin Leslie Niemöller.
Da geht es ja ein bisschen so um die potenzielle Unterstützung. Also wenn jemand halt so eine Schwäche hat wie der Biber, dann kann man das ja nutzen, indem man eben sagt, ja, dann machst du das Holz für uns, weil das können wir gar nicht. Und da ist es doch ganz gut, wenn jeder so seinen Neigungen entsprechend handeln kann.
Was hat eigentlich Hans? Fragte Tayo Toto eines Abends. Er hat nichts. Deswegen ist er auch ein bisschen langweilig, flüsterte Toto. Das arme Schwein, seufzte Tayo mitleidig.
Die Gurkentruppe ist ein schmales Büchlein mit vielen Bildern und großer Schrift. Es ist voller wichtiger, guter Nachrichten über die Vielfalt des Seins. Ein Buch, das Kinder, die gerade lesen lernen, ernst nimmt und gleichzeitig Spaß macht. Eine Perle in der Fülle der manchmal allzu unoriginellen Literatur für Erstleser und Erstleserinnen.
Maria Riederer über Die Gurkentruppe von Leslie Niemöller mit Illustrationen von Liliane Oser. Erschienen im Moritz Verlag ab 5. Und zuvor Wirbelwind von Dolores Battaglia mit Illustrationen von Cynthia Alonso. Aus dem Spanischen von Maxim Pasca. Erschienen im Karl-Auer Verlag ab 4. Gestern feierte die Journalistin und Schriftstellerin Ruth Weiß ihren 100. Geburtstag. Am 26. Juli 1924 in Deutschland geboren, flieht die Familie 1936 nach Johannesburg. Ende der 60er Jahre wird Ruth Weiß aufgrund ihres Anti-Apartheid-Engagements die südafrikanische Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie geht nach London und Köln, kehrt dann aber zurück nach Simbabwe und Angola. Ruth Weiß schreibt Kinderbücher, Sachbücher über gesellschaftliche Themen, später historische Romane über die Geschichte des Judentums und 2002 den Jugendroman »Meine Schwester Sarah« über Antisemitismus und Rassismus. Seit 2015 lebt sie in Dänemark. Was sie zur Aktivistin und Kämpferin machte, beschreibt Ruth Weiß so.
So wie ich das sehe, war es eben meine Überzeugung, dass die Unterdrückung, die Ungerechtigkeit, die Nichtachtung anderer Menschen nicht zu begreifen und nicht zu akzeptieren ist. Und wenn dem so ist und man in Ländern lebt, wie in dem Land, in dem ich geboren war, in Deutschland, und dann nach Südafrika versetzt werde, wo es um die Hautfarbe geht, nicht um die Religion, da konnte man einfach nicht, obwohl ich noch ein Kind war, das zu vergleichen. Und dieses Vergleichen, das habe ich eigentlich nie verlernt.
Das war Ruth Weiß. Der Büchermarkt gratuliert ihr sehr herzlich zum 100. Geburtstag. Und ich verweise auf das gesamte Gespräch mit Ruth Weiß, nachzuhören in der Deutschlandfunk-App im Büchermarkt vom 13. Juli. Das waren unsere Buchbesprechungen im Büchermarkt für junge Leserinnen und Leser. Hier im Programm folgt jetzt Computer und Kommunikation. Mein Name ist Svenja Kretschmer. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.